Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem Podcast In Principio. Gemeinsam schauen wir auf die drei biblischen Texte des kommenden, schon sechsten Sonntags der Osterzeit. Und gemeinsam, das sind wir, Christel Köhler, Neutestamentlerin.
Und meine Wenigkeit, Till Magnus Steiner, ich bin der Alttestamentler, der auch in der Osterzeit weiter dabei ist. Auch wenn wir, wie ihr gewohnt, jetzt in der Osterzeit drei spannende neutestamentliche Texte besprechen. Und vielleicht habt ihr euch schon gewundert, was da für eine komische Überschrift über dieser Folge und somit auch über diesen drei Texten steht, die wir besprechen. Dehnungsfuge. Es hört sich jetzt ein bisschen technisch an, aber nein, wir bleiben bei den biblischen Texten und lassen uns sozusagen inspirieren von der Frage, wo das gemeinsame Fundament zu finden ist, beziehungsweise wir finden es im Heiligen Geist, der Heilige Geist, der sowohl uns als Christenheit zusammenhält, aber uns auch gleichzeitig Raum zur Entfaltung gibt.
Wenn wir jetzt in den ersten Text dieses sechsten Sonntags schauen, dann hört sich das eigentlich gar nicht nach einem riesigen Raum an, der da eröffnet wird. Denn wir sind in der Johannes-Offenbarung bei der Vision des himmlischen Jerusalems, einer heiligen Stadt, die, wie es hier im Text heißt, vom Himmel her, von Gott her kommt. Und diese Stadt, die wird gar nicht als offener Raum beschrieben, sondern als eine umgrenzte Stadt. Da ist von Toren die Rede und von Mauern die Rede. Eigentlich ja ein bisschen das Gegenteil von einem Freiraum.
Wobei dann fällt es direkt auf, okay, so eine Stadt hat vielleicht ein großes Tor, vielleicht vier für jede Himmelsrichtung. Aber hier stoßen wir bereits auf diese besondere Zahl 12. Es gibt 12 Tore dieser Stadt. Auf allen Toren, das Besondere, stehen Engel. Ein wunderschönes Bild für eine himmlische Stadt, die da ist. Und dann kommt dieses Bemerkenswerte. Auf den Toren stehen die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels. Und das ist eine direkte Anspielung an die Tempelvision auch aus dem Buch Ezechiel. Da stehen diese Namen auch auf diesen Toren. Aber hier bewegen wir uns ja nun in einem christlichen Buch, der Vision von einem sozusagen christlichen, himmlischen Jerusalem, das hinunterkommt.
Und da merken wir schon, dass das keine gewöhnliche Stadt ist. Sie kommt von Gott her, sie ist erfüllt von der Herrlichkeit Gottes, heißt es. Sie glänzt wie ein kostbarer Edelstein, wie ein Jaspis. Und sie hat diese hohen Mauern und Tore und, deswegen sage ich, eine Stadt der Übertreibung. Till hat ja schon gesagt, normalerweise würde man vermuten, in jede Himmelsrichtung ein Tor, damit man von allen Seiten reinkommt. Hier sind, sonst kommt man auch nicht auf 12, in jeder Himmelsrichtung 3 Tore eingebaut. Das heißt, man kann wirklich, kann man sagen, von jedem Ort, von dem man sich der Stadt aus nähert, kann man in diese Stadt hinein. Und das ist schon ein Sinnbild, dass tatsächlich diese Stadt ja ein Sammelpunkt, ein Ort für viele, wenn nicht sogar für alle sein soll.
Und alle, die dann in diese Stadt hineingehen, gehen durch die Namen der Stämme Israels. Und das ist doch das wunderbare Bild, was uns hier gegeben wird. Direkt übertragen sozusagen, der Heilsgeschichte entsprechend, durch Israel hindurch gelangt man zur Herrlichkeit Gottes, die glänzt wie ein kostbarer Edelstein.
Jetzt besteht aber natürlich diese Stadt nicht nur aus Toren, denn die Tore sind ja in Wände eingelassen, um diese durchlässig zu gestalten. Und da merkt man vielleicht jetzt schon so ein bisschen, warum wir dieses Wort Dehnungsfuge genutzt haben als Titel. Wir haben die Tore, die mit den 12 Stämmen Israels betitelt sind. Und wir haben die Mauer, die diese Tore zusammenhält und die quasi auch den Rahmen setzt für diese Stadt. Und diese Mauer hat 12 Grundsteine. Und diese 12 Grundsteine sind die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes, also die 12 Namen der Apostel Jesu Christi.
Und das ist doch ein wunderbares Bild, wenn wir jetzt mal gerade die plastische Idee einer Stadt vor uns weglassen. Der Zugang geht durch die Geschichte Israels und das Mauerwerk wird gehalten durch die Lehre der Apostel. Mal direkt übertragen, wenn wir unsere Bibel aufschlagen, ist doch genau das. Wir haben den ersten Teil, die jüdische Bibel, die wir als christlichen Teil unserer Bibel auch aufgenommen haben. Und wir haben sozusagen die Fortsetzung, das Neue Testament, die christlichen Schriften und die beide vereint führen uns ja zur Herrlichkeit Gottes.
Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Clou. Nicht nur, dass diese Stadt schon von außen großartig beschrieben wird. In der Stadt, da wartet man doch jetzt drauf, dass da etwas ganz Besonderes steht. Dass da ein Tempel ist, dass man da den Ort Gottes findet. Und hier sagt Vers 22, einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Denn der Herr, ihr Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung ist ihr Tempel, er und das Lamm.
Ja, und jetzt mal herkommen vom Alten Testament. Was ist das für ein Jerusalem, über der nicht dieser große Tempel, das Allerheiligste thront, wo der Ort der Begegnung mit Gott doch geschaffen ist durch das Opfer? Nein, in diesem neuen Jerusalem gibt es keine Opferstätte. Es braucht kein Allerheiligstes, das vom Weltlichen getrennt ist, weil Gott wirklich mitten in der Stadt ist. Er erfüllt die Stadt wirklich mit seiner Herrlichkeit. Hier vollendet sich, was das Alte Testament ja schon erhofft, dass Gott mitten in seinem Volk lebt. Nicht punktuell an einem Ort, nicht hinter Mauern, sondern mittendrin.
Deswegen braucht diese Stadt auch keine Sonne und keinen Mond, die ihr leuchten, die Zeichen der Orientierung geben. Denn, das heißt hier, die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Es ist quasi immer hell. Keine Sorge, es gibt bestimmt auch noch einen Tag-Nacht-Rhythmus im heiligen Jerusalem, das vom Himmel herkommt. Aber es braucht eben diese Orientierungspunkte nicht mehr, die ja genau dafür geschaffen sind in der Genesis-Erzählung. Der einzige Orientierungspunkt, den es dann gibt, so schließt der Text am Sonntag ab, ist, ihre, also die Leuchte der Stadt ist das Lamm. Jesus Christus ist der Orientierungspunkt in diesem heiligen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt. Und Jesus Christus ist der zentrale Punkt. Er macht sichtbar, er macht sichtbar, dass Gottes Herrlichkeit in dieser Stadt überall präsent ist. Und er ist der Fixpunkt, auf den sich das Leben dieser Stadt hin konzentriert.
Das finde ich das Schöne bei der zweiten Lesung. Wir haben bewusst die Rede von Grundsteinen, also das Bild des Fundamentes, was da gelegt ist durch die Apostel. Aber das eigentliche Fundament ist eben Gottes Herrlichkeit, Gott selbst und das Lamm, also Jesus. Aber eben nicht als ein statisches Fundament, als ein statischer Ort wie in einem Tempel oder im Allerheiligsten Fest, sondern ein raumausfüllendes Fundament, eben die Herrlichkeit Gottes, der man da begegnen kann, wenn man durch diese Tore mit den Namen der Söhne Israels durchschreitet.
Jetzt haben wir in der zweiten Lesung das Bild dieses himmlischen Jerusalems, eine Stadt gegründet auf den Namen der 12 Apostel und auf den Namen der Stämme Israels. Das Hineingehen in die Stadt wird möglich durch diese Tore, auf denen die Namen der 12 Stämme Israels stehen. Und wir springen jetzt tatsächlich mal rein in die erste Lesung, denn da spielt Israel auch eine nicht ganz unwesentliche Rolle.
Da kommen wir zu einer fundamentalen Frage, nämlich, ja, wie ist denn dieser Zugang möglich? Sozusagen, durch welches Tor muss ich denn durchgehen, ne? Und da kommt ein Streit auf in der frühen Christenheit. Ganz klar gefragt, muss man als Christ sich nicht beschneiden lassen, sozusagen erstmal in den Bund mit Israel eintreten, um überhaupt fortschreiten zu können zum heilsgeschichtlichen Höhepunkt Jesus Christus?
Wir sind im 15. Kapitel der Apostelgeschichte und da heißt es, dass also Leute herabkommen und die Brüder in einer Gemeinde lehren, wenn ihr euch nicht nach dem Brauch des Mose beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Hier wird also die Beschneidung als Zugangsweg zu dieser Gemeinschaft der Christen beschrieben.
Und das passiert an einem ganz spannenden Ort. Also wir wissen, da kommen so einige Leute her von Judäa, also sozusagen aus dem Mutterland der Kirche. Aber wir sind hier nicht in dem Sinn im Heiligen Land, sondern wir sind an dem Ort, wo das passiert, was hier entscheidend für die Apostelgeschichte ist, die Öffnung zur Heidenmission. Wir sind in Antiochien und in einer Gemeinde, die eben besteht aus sogenannten Heidenchristen und sogenannten Judenchristen. Und die haben ein zusammengefunden, wie wir sie auch in der Apostelgeschichte lernen, auch durch die Vorgeschichte bei Petrus, dass eben Gott sich öffnet zu den Heiden und keine Bedingungen verlangt. Aber jetzt auf einmal kommt doch eine Bedingung auf den Tisch. Braucht es die Beschneidung? Ja oder nein? Und das macht Unruhe da.
Es heißt, es entsteht ein nicht geringer Zwist und Streit zwischen ihnen und Paulus und Barnabas. Ja, das heißt, wir haben Paulus und Barnabas als diejenigen, die ja in ihrer Mission, in ihrer Verkündigung des Evangeliums sehr freimütig immer zuerst auf die Juden zugegangen sind in den Städten. Ne? Sie gehen in die Synagogen und dann aber natürlich auch auf die Heiden, die sich drumherum scharen. Das heißt, Paulus und Barnabas stehen, auch wenn sie nicht die Einzigen sein werden, aber sie stehen quasi für die direkte Verkündigung auch an die Heiden. Und kein Wunder, dass da diejenigen, die aus dem Mutterland, aus Judäa herabkommen und die dort Christen geworden sind, aber vorher Juden waren, dass die sagen, Moment, so einfach kann das ja nicht sein, dass wir jetzt hier zusammen zum Beispiel am Tisch des Herrn sitzen.
Da kollidieren eben wirklich zwei Richtungen des frühen Christentums, was man aus heutiger Sicht vielleicht gar nicht versteht. Wenn wir das Problem da lesen, Beschneidung, natürlich, im Christentum gibt es keine Beschneidung. Wir haben die Taufe, das ist der Auftrag, der uns auch im Evangelium verkündet wird. Nein, wir müssen nicht in den Bund Israels eintreten. Aber an diesem Text und auch in den Briefen von Paulus, vor allem im Galaterbrief, wird eben deutlich, dass eine Grundfrage der Identität der frühen Christen ist. Wie verhält es sich denn zwischen dem Judentum und der im Judentum entstehenden Christenheit? Und da hat, das ist das Schöne, bemerkenswert in dem Text, da hat die frühe Christenheit noch keine Antwort, sondern muss erst eine Antwort finden. Sie muss sozusagen ein gemeinsames Fundament für diese beiden Gruppen finden.
Den Weg zur Lösung kriegen wir am Sonntag aber leider im Lesungstext nicht präsentiert. Wir hören den Anfang, die Ausgangssituation, über die wir gerade schon gesprochen haben. Und wir hören dann noch die Verse 22 bis 29, die uns präsentieren, wie mit der gefundenen Lösung weitergegangen werden soll. Den Lösungsweg, die Diskussion miteinander, die sogenannte Apostelzusammenkunft oder das Apostelkonzil in Jerusalem, das bekommen wir an diesem Sonntag nicht geschildert. Lohnt sich aber nachzulesen.
Aber wir schreiten jetzt direkt vor zur Lösung. Das sind, wie du gerade schon gesagt hast, die Verse 28 zu 29, auch genannt die sogenannte Jakobusklausel. Da steht also: Denn der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch keine weitere Last aufzuerlegen als diese notwendigen Dinge: Götzenopferfleisch, Blut, Ersticktes und Unzucht zu meiden. Wenn ihr euch davor hütet, handelt ihr richtig. Lebt wohl.
Das klingt doch toll, oder? Und ich finde diese Formulierung, der Heilige Geist und wir haben beschlossen, das erinnert uns vielleicht so ein bisschen an das, was wir ja auch erlebt haben, so lange ist noch nicht her, das Konklave, das Zusammenkommen von Menschen, die Kirche leiten und lenken sollen, die einen Auftrag haben qua Amt und die aber nicht nur aus sich selbst heraus entscheiden sollen, was ist jetzt gut für diese Gemeinschaft der Christen, für die katholischen Christen, für die in Rom vereinten Christen, sondern zu sagen, wir hören auf den Heiligen Geist. Und das ist eigentlich der Urtext, der uns so eine Verfahrensweise beschreibt. Der Heilige Geist und wir haben beschlossen, wir hören auf das, was der Geist in uns sagt. Wir lassen uns lenken, nicht nur von eigenen Interessen, sondern vertrauen, dass da Gott selber auch am Werke ist, wenn wir zu einer guten Entscheidung kommen.
Diese gute Entscheidung ist meiner Ansicht nach genial. Weil vielleicht liest man das erstmal, denkt Götzenopfer, Fleisch, Blut, Ersticktes und Unzucht, was ist das alles für Kategorien, warum ist das jetzt auf einmal wichtig? Und dann springt man zurück ins Alte Testament und stellt fest, dass im Buch Levitikus, gerade in den Kapiteln so, ich glaube 17 bis 19, dass die Gesetze sind, die eben nicht nur für Israel gelten, sondern auch für die Fremden, die inmitten Israels leben. Und das ist doch das genau das Gemeinsame. Da werden die Fremden in Alten Testament schon angesprochen, inmitten Israels, aber behalten ihre eigene Identität. Und diese Lösung findet die Urgemeinde und sagt, ja, da hat uns der Heilige Geist hingeführt, komm, darauf können wir uns doch einigen. Das ist keine schwere Last für euch.
Und das ermöglicht am Ende, dass diese christliche, neue christliche Gemeinschaft, die eben aus Heiden und Judenchristen plötzlich entsteht, dass die zusammenwachsen kann und vor allen Dingen, dass sie in der Lage ist, gemeinsam Mahl zu halten. Das ist ja auch das Entscheidende daran. Es gibt eine gemeinsame Tischgemeinschaft. Man kann wirklich miteinander feiern. Und der Geist ist es, der all das möglich macht. Und von dem hören wir jetzt auch noch im letzten Text dieses Sonntags.
Wir sind am Evangelium am Sonntag immer noch in den Abschiedsreden, so wie sie im Johannesevangelium verkündet werden. Und da findet sich ein Vers in dem Abschnitt, den wir am Sonntag lesen, der hat so eine unglaubliche Bedeutung, nicht nur innerhalb dieser Verkündigung, die da erzählt wird im Johannes, sondern bis heute. Weil dieser Vers, den lesen wir auch als Zusage für uns. Ich rede vom Vers 26. Jesus sagt da den Jüngern und auch uns zu, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das heißt, auch Jesus sagt, ich lasse euch nicht allein, ich gebe euch jemanden, der wird euch helfen, das zu verstehen, was ihr vielleicht jetzt noch nicht verstehen könnt und was ihr aber verstehen werdet als Christen nach Ostern.
Dass der Heilige Geist vom Vater gesendet wird, das ist nicht ganz neu, das haben wir jetzt ein paar Mal auch im Johannesevangelium schon gehört, dass dieser Geist auch so die Gabe ist für die Zeit, wenn Jesus selbst nicht mehr mit seinen Aposteln ist. Auch das wird in den Abschiedsreden häufig betont und ist eben auch wichtig für den Zusammenhalt dieser Apostelgemeinschaft. Hier wird aber tatsächlich auf zwei Sachen besonders nochmal Wert gelegt, die mit dem Geist in Verbindung stehen. Es heißt nämlich, dieser Geist lehrt euch alles und erinnert euch an alles. Das bedeutet, es geht hier tatsächlich darum, nicht einfach nur aus sich selbst heraus die Dinge nach vorne zu lenken, sondern in Erinnerung an das, was Jesus Christus selbst gepredigt hat. Das bedeutet, es gibt eine Kontinuitätslinie der Verkündigung Jesu, der Verkündigung der Apostel und der Verkündigung, wie wir sie heute in den Mund und ins Herz nehmen. Und es geht darum, dass dieser Geist euch, den Aposteln, aber am Ende ja auch uns, alles lehrt, uns alles beibringt. Und das ist das, was wir in der Apostelgeschichte erlebt haben, nicht nur auf sich selbst zu vertrauen, sondern darauf zu vertrauen, dass der Heilige Geist uns eingibt, hier den Aposteln eingibt, was denn zu tun ist. Und damit ja auch irgendwie in einer gewissen Form kreativ zu sein, wie wir ja in der Apostelgeschichte auch gesehen haben.
Das finde ich wunderbar ausgedrückt. Dieses Erinnern ist der Rückbezug auf die Worte Jesu. Und da kommt man schnell genau das, was du gesagt hast. Kommt man schnell auf die Idee, oh, das ist ja statisch. Also sozusagen in Stein gemeißelte Worte, daran halten wir uns. Aber nein, erstmal wird genannt, er wird euch das lehren. Lehren ist immer ein Verhältnis von Frage und Antwort, ein Zusammenspiel. Der Schüler und der Lehrer bereichern sich im gegenseitigen Dialog. Und ich glaube, das spielt für mich hier sehr, sehr schön rein, dass der Heilige Geist genau diesen Raum schafft für diesen Dialog. Und das ist eben wunderbar dargestellt beim Apostelkonzil in der Idee, da muss ein neues Problem ergibt sich, es muss eine neue Lösung gefunden werden, wo eben kein Wort Jesu einfach parat liegt, wo man sagen kann, so ist es, Punkt. Was ja sowieso meistens nicht klappt. Sondern man muss darauf vertrauen, dass der Heilige Geist uns anleitet, eine Lösung mit ihm zu finden. Eben einen Raum schafft, in dem ein neuer Diskurs eröffnet werden kann.
Und aus dieser Perspektive heraus versteht man auch den Anfang des Textes, der tatsächlich vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen hart klingt. Das heißt nämlich, wenn mich jemand liebt, sagt Jesus, wird er mein Wort halten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Auch nochmal ein Bild, das fast an diese himmlische Stadt, das Jerusalem, erinnert. Und dann, wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Ja, also entweder Worte halten oder nicht halten, entweder verbunden bleiben mit Jesus Christus oder nicht. Und wenn man dann aber diese Einlassung zum Heiligen Geist hört, die genau diese Spannung aufmacht, sich halten an das, was Jesus sagt, bedeutet nicht, sklavisch eins zu eins es weiterzugeben, sondern, genau wie Till gesagt hat, im Dialog Frage und Antwort, in dem, was die Zeit auch bringt, sich zurückzuerinnern und trotzdem in einem positiven Sinne kreativ mit dem umzugehen, was Jesus sagt und auch es in die aktuelle Zeit zu übersetzen.
Das finde ich ja so genial an der deutschen Übersetzung. Da steht ja eigentlich Paraklet. Und wenn man das übersetzt mit der Beistand, ist es ja genau das. Ich muss selbst gehen. Die christliche Kirche muss selbst durch die Zeit gehen. Aber sie macht es nicht alleine. Da ist jemand, der beisteht, der unterstützt, der hilft. Beides ist drin. Man muss selbst gehen, aber man macht es nicht alleine.
Dieser Beistand des Heiligen Geistes, das hat vielleicht die Tour durch die drei Texte gezeigt, ist ein Beistand, der auf der einen Seite zusammenhält, ein Fundament bildet und auf der anderen Seite auch Flexibilität ermöglicht, miteinander Lösungen zu finden. Eben wie eine Dehnungsfuge, so wie wir es überschrieben haben, fest und trotzdem mit Spielraum, das ist dieser Heilige Geist. Und ich springe jetzt mal in meinen Vers rein für den Sonntag, weil ich den noch als Ergänzung wichtig finde. Der zweite Teil von Vers 27, da heißt es, euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Und ich glaube, das ist es, was wir als Haltung brauchen, um diesen Beistand auch zur Entfaltung kommen zu lassen, um dem Heiligen Geist auch Raum zu geben. Wir könnten manchmal auch verzagen, weil wir denken, um Gottes Willen, wie sollen wir denn angesichts unserer Zeit tatsächlich bewahrend sein, treu bleiben zu dem und gleichzeitig aber auch für die Menschen gut da sein? Und da kann man tatsächlich manchmal ein bisschen in Verzweiflung geraten. Und hier wird eben nochmal gesagt, naja, der Heilige Geist ist ja eigentlich nicht nur für das große Ganze da, sondern der Heilige Geist ist auch für jedes persönliche Herz da, um innen drin Frieden zu schenken. Das war im ersten Teil des Verses 27. Und dieser innere Frieden, diese Zuversicht, dass eben mit dem Heiligen Geist sich die Dinge in einer guten Art und Weise ergänzen, Fundament und Flexibilität, das ist es, was der Vers hier, finde ich, zum Ausdruck bringt und was für uns wirklich auch eine Ermutigung sein kann, den Heiligen Geist in uns wirken zu lassen.
Und ich springe mit meinem Vers nochmal zurück zum Anfang des Evangeliums und im Vers 23, da das Ende. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Ich finde das ein Zusammenspiel zwischen dem Heiligen Geisten und diesem Wir, was hier angesprochen wird in diesem Vers, unglaublich stark. Dieser Heilige Geist, der dieser Beistand ist, der uns von außen lehrt, uns erinnert, uns zu Herzen geht und dann dieses Wir, eben Gott und Jesus Christus, die in unserem Herzen Wohnung nehmen, sozusagen in uns selbst ein Fundament gelegt wird und, das sagt sie ja im Endeffekt, wir selbst zum Haus Gottes werden. Ein Haus Gottes, das durch die Zeit hindurchgeht, durch das Leben hindurchgeht, nichts Statisches ist, sondern wir begegnen Gott in uns selbst und sind zugleich diejenigen, die Gott durch die Zeit tragen. Beides ist da drin. Und das finde ich unglaublich stark, dass wir uns dessen beides vergewissern können, dass wir da diesen Beistand haben, der uns zu Herzen geht und in unserem Herzen Gott selbst seine Wohnung nimmt.
Mit dieser Idee des Heiligen Geistes als Dehnungsfuge in unserem Christsein lassen wir euch jetzt in die kommende Woche hinein und laden euch wie immer ein. Unterhalb des Podcasts könnt ihr direkt auch auf die Texte selber klicken, euch nochmal damit auseinandersetzen, aber auch natürlich auf die Einzelkommentierung und Auslegung der drei Texte schauen.
Und wie gewohnt wünschen wir euch viel Freude beim Bibelentdecken.